Ihr Lieben, wir sind im Credo, im Glaubensbekenntnis, und zwar angekommen bei der für viele nicht ganz einfachen Stelle: empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. In einer Zeit, in der uns alles die Wissenschaft erklärt und wir uns nicht so leicht tun, das Wunder zu glauben oder zu bekennen, fällt uns sowas besonders schwer. Ich sage manchmal, es gibt ja auch Bibeltheologen, Bibelforscher, die sagen, also zum Beispiel das Wunder der Brotvermehrung, das hat so und so stattgefunden, das Wunder über das Wassergehen, das war nicht wirklich so, das ist anders gemeint. Und also man versucht, die Wunder wegzuerklären. Und ich sage dann immer, wenn du wirklich das Thema Auferstehung glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das ist so ziemlich das größte Wunder. Verglichen mit dem sind die anderen Wunder Peanuts, also die Brotvermehrungswunder und übers Wasser gehen und Menschen heilen. Gegen das Wunder der Auferstehung ist es nicht so wahnsinnig großartig. Warum soll Gott, der von den Toten auferstehen kann oder auferwecken kann, nicht solche Wunder tun? Mir ist dann irgendwann einmal gekommen, also wenn man dann wirklich noch einmal über die Menschwerdung nachdenkt, also das ist schon auch noch einmal ein gewaltiger Hammer. Inkarnation heißt Menschwerdung, erster Punkt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir mal gekommen ist in der Vorbereitung auf Weihnachten. Stell dir vor, du bist ein Modellbauer oder eine Modellbauerin und liebst Lego und hast in deinem Keller eine großartige Lego-Landschaft. Hat es noch jemand? Okay. Oder so ein Modellbau-Ding irgendwie, ne? Mit vielen Zügen. Stell dir vor, du liebst es und verbringst deine Zeit damit und baust da deine riesige Lego-Landschaft auf und denkst dir, wie schön ist das, und investierst ganz viel Zeit in deine ganzen Figuren, die da umeinander stehen, und du denkst dir, ja, jetzt noch ein bisschen Leben reinbringen. Und du entwickelst also Computerprogramme, und mit dem Computerprogramm kann man dann machen, dass die sich irgendwie bewegen, dass die vielleicht Tiere umeinander laufen, dass die Menschen Tätigkeiten verrichten, dass die Autos fahren, dass das, was wie ein Fluss ausschaut, fließt, und du denkst dir, wow, Leben! Und jetzt stell dir vor, du könntest dem Ganzen noch ein bisschen was wirklich von deinem Geist geben. Diesen Menschgerln, die sich so bewegen, die du so liebst, du könntest jetzt denen noch was von dir geben, von dem, was du so denkst und fühlst. Und jetzt stell dir vor, die fangen an, das auch noch tatsächlich in sich aufzunehmen. Und es ist Friede und Eintracht, weil du als Ober-Lego-Bauer, Bauerin kümmerst dich den ganzen Tag um die, dass da irgendwie alles läuft. Irgendwann fängt einer von denen an zu sagen, den Oberchef da, den brauche ich nicht. Ich komme eigentlich ganz gut ohne den aus. Und jetzt werden wir mal schauen, ob ich nicht hier der Chef bin. Und einer von denen, Menschkerl, fängt an, die anderen zu manipulieren. Und die lassen sich manipulieren. Und dann fangen die zum Streiten an. Und dann helfen die einen zu den anderen. Und dann auf einmal gibt's da Streit und Krieg und Tohu Wabohu. Und dein ganzer Laden, dein schönes Lego-Paradies ist durcheinander. Obwohl du das so sehr liebst. Und Inkarnation, also jetzt verglichen, das ist immer noch ein richtig schlechter oder schwacher Vergleich. Inkarnation heißt, okay, ich beschließe jetzt, eine Lego-Figur zu werden. Und denen mal zu zeigen, worum es wirklich geht. Und dass es wirklich um Liebe geht und dass man miteinander gut auskommt und dass man die Mitte braucht. Den, der das alles gemacht hat. Das wäre ungefähr Inkarnation, aber eben noch einmal unendlich viel größer. Ja? Nur so als Bild, damit ihr vorstellen könnt euch, was das eigentlich für ein Wunder ist, dass Gott Mensch wird. Nur so ein bisschen geahnt. Woher kommt das Wort? Lateinisch caro, carnis heißt Fleisch. Inkarnation heißt eigentlich Fleischwerdung, aber eigentlich müsste man es besser mit Menschwerdung übersetzen, weil es geht nicht nur um deinen Körper, nicht nur um deinen Leib. Es geht um den ganzen Menschen. Die Kirche lehrt, Christus ist ganzer Mensch geworden, nicht nur, er hat nicht nur einen Leib angenommen. Über die Frage hat man dann ganz schnell am Anfang der Kirche diskutiert, ja, ist es irgendwie ein Gott, der nur irgendwie dann sich praktisch eine Hülle gibt? Und die Kirche hat immer gesagt, nein, ganz Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Immer. Und jetzt kommt ganz kurz nur ein bisschen Theologie, aber das kann man sich echt merken. In ihm sind, habe ich ja schon mal gesagt, in einer Person zwei Naturen vereint. Die Kirche hat immer gefragt, wie ist denn das eigentlich? Also der ist jetzt ganz Gott und ganz Mensch und kommt es dann irgendwie zusammen? Eine Person, zwei Naturen. Merkhilfe, Natur oder man kann auch Wesen sagen, antwortet auf die Frage, was bist du? Und die Antwort ist, du bist ein Mensch. Und Person antwortet auf die Frage, wer bist du? Und dann bist du die Maria, die Susanne, der Klaus, der Hubert, ein einzigartiges, unvertauschbares Wesen in einer menschlichen Natur. Du bist du in einer menschlichen Natur. Ja? Und wir glauben, in Christus kommen zwei Naturen zusammen, die göttliche und menschliche, in einer Natur. Also in einer Person, Entschuldigung. Also Person antwortet auf die Frage, wer ist das? Jesus Christus. Er ist die zweite göttliche Person und hat in sich die ganze Menschennatur und die ganze göttliche Natur. In der Dreifaltigkeit ist die Formulierung umgekehrt, ein Wesen, drei Personen. Drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist die eine Gottheit. Ja? Könnt ihr euch merken, wenn ihr mal erklären müsst, was die Katholiken eigentlich so glauben oder auch die evangelischen Christen, da sind es ziemlich eins. Okay. Empfangen durch den Heiligen Geist. Jetzt möchte ich euch mit einem zweiten Bild konfrontieren. Wie ist der Heilige Geist im Blick auf uns am Werk? Stell dir vor, dein Herz, deine Seele ist ein Haus mit vielen Zimmern. Keller, Haufen Zimmer im Keller, erster Stock oder Erdgeschoss, viele, viele Räume. Erster Stock, zweiter Stock, Dachgeschoss, überall ganz viele Zimmer, Fenster, Türen. So, du kannst dir vorstellen, der Heilige Geist ist bei deiner Taufe in jedem Fall einmal ins Fundament eingezogen. Irgendwie ist er bleibend im Fundament gegenwärtig, er verlässt dich nicht. Aber man kann sagen, du kannst die Kellertür zulassen, durch eigenen Willen. Und jetzt versucht er vielleicht, noch ein anderes Bild, durchs Dachfenster immer wieder mal reinzukommen. Ja, weil der Heilige Geist wirkt ja auch von außen, kommt durch andere, durch die Welt auf dich zu. Und sagen wir mal, im guten Sinn ein heiliger Mensch werden, eine heilige Frau, ein heiliger Mann werden, heißt lernen, den Heiligen Geist in alle deine Räume reinzulassen, sodass du gewissermaßen von unten nach oben, von oben nach unten in seiner Präsenz lebst. Das ist möglich. Also wenn wir sagen, wir Normalmenschen, Durchschnittsbürger, wir sagen, okay, irgendwie im zweiten Stock das Zimmer Religion habe ich für den lieben Gott reserviert. Gell? Da gehe ich manchmal rein, einmal am Sonntag von 10 bis 11 und dann gehe ich wieder raus und dann mache ich Tür zu und dann ist der Rest meines Lebens nicht Heiliger Geist. Meistens oder oft. Die Frage ist, mache ich die anderen Türen auf, die anderen Fenster auf für ihn, sodass er das ganze innere Haus durchdringen kann. Nach und nach. Das ist auch irgendwie ein Ringen jedes Mal. Ich habe miese Angewohnheiten, gell? Ich habe irgendwelche kleinen oder größeren Süchte. Ich bin irgendwie manchmal richtig garstig zu dem oder der, weil ich den oder die schlecht leiden kann. All solche Sachen hindern den Heiligen Geist, in deine inneren Zimmer zu kommen und die zu durchfluten. Je mehr du das zulässt, mit dem Heiligen Geist mitwirkst, desto mehr wirst du ein Mensch, wo vielleicht die anderen spüren nach und nach, der oder die lebt, spricht, handelt aus der Gegenwart des Geistes. Ich habe in meinem Leben mal die Mutter Teresa kennenlernen dürfen. Ich habe in meinem Leben mal Frère Roger von Thésée kennenlernen dürfen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es sind Menschen, die irgendwie von oben bis unten aus dem Heiligen Geist leben. Oder der ist irgendwie gegenwärtig in denen. Ganz. nicht so durchschnittlich. Also das ist der Heilige Geist, der so etwa uns von oben nach unten, von unten nach oben durchdringen will. Wenn ihr letzten Sonntag im Gottesdienst wart, dann habt ihr auch das Bild gehört vom Sämann. Jesus sagt, er ist der Sämann und er sät aus, und bei einem fällt es auf den Weg, auf den Felsen, in die Disteln, und bei manchen fällt es tief in das Erdreich. Das, was ich vorhin gesagt habe, von dem mit dem Heiligen Geist mitwirken, das wären die Menschen, bei denen er anfängt, ins Erdreich zu fallen. Die anderen wären vielleicht die, okay, ich mache oben mal ein kleines Zimmertürchen auf, hör mir das mal an, mach wieder zu und lass den Rest der Woche oder den Rest des Jahres einen lieben Gott einen guten Mann sein. Manchmal sage ich das bei unseren Firmlingen, gell? Ich bin jetzt viel auf Firmungen gewesen und habe gesagt, also jetzt Heiliger Geist, Firmung, ihr werdet gesalbt. Aber wenn ihr das nächste Mal bei eurer eigenen Hochzeit wieder hier in der Kirche seid, dann ist es echt nicht so wahnsinnig intensiv im Heiligen Geist. Also der wirkt schon, aber ihr müsst mitwirken. Ja? Okay, das war das zweite Bild. Und jetzt noch ein drittes Bild. Wie kann man sich das vorstellen von der Mutter Gottes, dass sie vom Heiligen Geist empfangen ist? Stellt euch mal jemanden vor, der nicht nur Sonntag von 10 bis 11, sondern dessen ganze Existenz viel tiefer, als du dir es je vorstellen kannst, auf Gott bezogen ist. Das Bild vom Gespräch. Du hast es schon erlebt, du sprichst mit jemandem und bist mit dem oder der ganz Ohr, ganz dabei, ganz bei der Sache. Und die Zeit vergeht und du merkst es gar nicht, weil du so intensiv im Gespräch bist. Und wenn ein wirkliches Gespräch zustande kommt, dann bist du meistens nachher etwas verändert als vorher. In einem wirklichen Gespräch lässt man die Sache oder den anderen Menschen so sehr an sich ran, dass man keine Mauer aufbaut, keinen Schutz aufbaut. Man lässt den anderen wirklich in sich hinein oder die besprochene Sache. Man ist ganz bei der Sache. Stell dir einen Menschen vor, der tiefer als jedes andere Geschöpf, das je gelebt hat, ganz auf Gott bezogen ist. Dessen tiefster Gesprächspartner dauerhaft Gott ist. Warum? Na, weil da kein Bruch, keine Erlösungsbedürftigkeit, nichts, was sich da querstellt drin ist, sondern der ist so wie in einem intensiven Gespräch im Grunde immer bei Gott. So wirkt Gott in Maria hinein und kann gewissermaßen das, was aus ihr hervorgeht, fruchtbar werden lassen. Ja? Wir sagen, Maria ist mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft bei Gott. Wir sehen auch, selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen, sagt uns Jesus. Sie ist gewissermaßen der exemplarische Mensch, der schon ist, was jeder Mensch sein kann, auf Gott bezogen. In der ständigen inneren Kommunikation mit Gott. Daraus kommt die Fruchtbarkeit. Das heißt, bei ihr, ihr Leib, ihr Trieb, ihre Emotionen, die sie auch alle hat, bestimmen nicht ihr Denken und ihre Überzeugungen, sondern ist genau umgekehrt. Ihr ganzer Glaube, ihre Überzeugungen bestimmen auch ihre Emotionen, ihre Leiblichkeit, ihr Denken. Wisst ihr, bei uns ist es meistens umgekehrt. Du fühlst dich schlecht, du hast Hunger, du bist müde. Das hat Einfluss auf die Frage, ob du gerade zum Beispiel beten willst oder nicht. Ja? Meistens. Bei ihr ist es gewissermaßen umgekehrt. Sie ist in einem tiefen Sinn ständig Gebet, ständig bei Gott, und es bestimmt auch ihre Emotionen, ihre Leiblichkeit, ihr Denken. Ja? Also das kann man sich so vorstellen. Und daraus, aus diesem fortwährenden inneren Gespräch, entsteht die unfassbare Fruchtbarkeit, sie bringt Gott zur Welt. Warum sage ich das so deutlich? Weil eigentlich wir, wenn wir Menschen des Heiligen Geistes werden, Menschen der Kirche werden, ist unsere Berufung, Gott zur Welt zu bringen. Warum? Naja, als Liebe, die von ihm kommt. Wir haben die Berufung, Gottesgebärer zu sein. Natürlich in einem übertragenen Sinn. Das, was bei ihr wörtlich und buchstäblich passiert ist, soll bei dir, bei mir passieren, als jemand, der umsonst liebt und wahrhaftig ist und gerecht ist. Ja? Dass dein Handeln, dein Lieben Substanz hat, die nicht nur von dir kommt. Das ist jetzt ein ganz großer Satz. Die Mutter Gottes ist die heile Schöpfung, in der die endgültige Versöhnung zwischen Gott und Mensch passiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal aufgefallen ist. Am Anfang, in der Schöpfungserzählung, bevor der Sündenfall passiert, findet eine Hochzeit statt zwischen Adam und Eva. Die zwei werden ein Fleisch, heißt es. Das heißt, die Schöpfungserzählung hat eine Art Höhepunkt in einer Hochzeit. Dann kommt der Sündenfall und dann kommt das ganze Ding durcheinander. Die zwei können nicht mehr so gut miteinander. Mit Gott können es eh nicht mehr so gut miteinander. Mit der ganzen Natur ist irgendwie gebrochen. Das ganze Ding kommt durcheinander. Gott, sagt die Bibel in vielen Bildern, möchte den Menschen wieder an sich ziehen. Und die Bilder werden immer intensiver, so sehr, dass Gott sagt, ich möchte einen Bund mit dem Menschen schließen, der einer Hochzeit gleicht. Immer wieder bei den Propheten kommt, Gott will einen Bund, wo er der Bräutigam ist und die Kirche, die Schöpfung, das Volk Israel, die Braut ist. Kommt immer wieder durch die ganze Schrift, bei den Propheten, in den Psalmen, nachher in der Offenbarung sowieso. Gott will einen Bund, der die Qualität hat, dass er und seine Schöpfung eine Ehe eingehen. Eine Möglichkeit ist der Tempel. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Die Kirche hat immer gesagt, Maria ist der lebendige Tempel. Da ist Gott eingezogen und hat die endgültige Versöhnung herbeigeführt. Das heißt, im Grunde, das, worauf die ganze Schöpfung wartet, Israel wartet, die ganze Kirche, wovon die lebt, ist die Versöhnung, die Hochzeit von Gott und Mensch in dieser Frau. Die endgültige Versöhnung. Da passiert das Entscheidende. Jetzt, das habe ich gerade im Grunde gesagt, wo immer Gott, der Heilige Geist, wirklich durch die Menschen in die Welt kommt, kommt er als Wahrheit. Und das ist jetzt schon nochmal der Punkt, weil wir ja von der Jungfräulichkeit Mariens reden. Gott kommt in die Welt als absichtslose, und das heißt jungfräuliche Liebe. Das ist eine Liebe, die dich nicht unbedingt festhalten, die dich nicht manipulieren, die dich nicht für sich haben will, sondern die dich einfach liebt, weil du du bist. So kommt Gott in die Welt. Und in dem Maße, in dem wir lernen, so zu lieben, spüren hoffentlich die anderen, wir sind seine Brüder, seine Geschwister, seine Kinder. Gott vereint sich in Maria leibseelisch-geistig mit ihr, aber die eigentliche andauernde innere Verbundenheit ist nicht die leibliche, sondern ihr Glaube, ihr Vertrauen. Warum sage ich das? Na, ihr kennt vielleicht die Szene, wo Jesus predigt und dann ruft eine, selig die Frau, an deren Brust du genährt worden bist. Und Jesus sagt, selig die, die das Wort Gottes hören und daran glauben. Was bedeutet das? Die Mutter Gottes lebt in ständiger innerer Verbundenheit mit ihm und umgekehrt. Also, wenn du Jesus begegnest im alten Palästina, dann ist sie innerlich immer dabei. Und umgekehrt, wenn du ihr im Palästina begegnest, ist er innerlich immer dabei. Stell dir eine Mutter vor von einem Neugeborenen, die ihr Kind immer dabei hat, ob es gerade da ist oder nicht. Stell dir einen Jungverliebten vor oder Jungverliebte, die hat ihren Geliebten irgendwie immer dabei. Und wenn sie was Schönes erlebt, dann möchte sie es ihm unbedingt sagen und ruft ihn an oder schreibt ihm eine SMS, weil jetzt ist gerade so schön, das muss ich doch teilen mit dir. Also es gibt eine Verbundenheit zwischen Christus und seiner Mutter, die viel tiefer ist, als jedes Geschöpf je eine Verbundenheit eingegangen ist. Und zwar seelisch und nicht nur leiblich. Das ist wichtig. Ja? Es gibt also im Leben Jesu auf Erden und danach keine Zeit mehr, in der er nicht in tiefster innerer Verbundenheit mit Maria lebt und umgekehrt von Herz zu Herz. Sie sind im buchstäblichen Sinn des Wortes ein Herz und eine Seele. Jetzt möchte ich mit euch noch über diese Stelle reden. Die habe ich das Josefsgeheimnis genannt. Mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Sie kommen nicht zusammen und trotzdem erwartet sie ein Kind durch das Wirken des Heiligen Geistes, sagt Matthäus. So, und jetzt erlesen wir, Josef, ihr Mann, der gerecht war, sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Jetzt habe ich da zwei Dinge fett gedruckt, weil, so wie die Übersetzung aus dem Griechischen hier heißt, kommt bei uns der moderne Mensch und sagt, okay, der Josef, gell, der sieht jetzt, seine Frau ist schwanger, das geht ja überhaupt nicht, aber er will sie jetzt auch nicht bloßstellen, er ist gerecht, jetzt lasst er sie mal allein und geht. Sie ist wahrscheinlich fremdgegangen, aber er will ihr vielleicht keinen Vorwurf machen, er geht. So liest es ein modernes Ohr. Jetzt steht aber schon, dass das Kind, das Maria erwartet, durch den Heiligen Geist ist. Die Leute, die sich mit Griechisch auskennen oder die dann vielleicht auch noch versuchen, ins Hebräische oder Aramäische das irgendwie hinein zu übersetzen, die sagen, diesen Halbsatz, den ich da unten fett gedruckt habe, denn das Kind, das sie erwartet ist vom Heiligen Geist, den müssen wir eigentlich mit einer anderen Betonung lesen. Man müsste lesen, Josef, fürchte dich nicht, Maria zu deiner Frau zu nehmen, nur weil das Kind vom Heiligen Geist ist. Warum fürchtet er sich? Na, er ist ein Mann, der gerecht ist. Und er hat seine Frau gern. Und er spürt, an dieser Frau passiert ein Geheimnis, das ist mir zu groß. Ich komme da nicht mit. Kennt ihr die Szene, wo zum ersten Mal im Lukas-Evangelium, wo Petrus vor Jesus zurückweicht nach dem reichen Fischfang und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Der sieht was in dem, das für ihn zu groß ist. Und Josef sieht etwas, was für ihn zu groß ist. Deswegen soll er sich nicht fürchten, sagt der Engel. Jetzt ist trotzdem deine Aufgabe, pass auf sie auch wenn zwischen ihr und Gott was stattfindet, was größer ist, als du je denken kannst. So müsste das eigentlich, glaube ich, übersetzt werden. Also, man müsste es im Grunde nur anders betonen. Fürchte dich nicht, weil das Kind vom Heiligen Geist ist. Das Josefsgeheimnis. Interessant ist ja auch, dass der Josef relativ schnell von der Bildfläche verschwindet. Ne? Wir haben ihn in der Kindheitserzählung und dann haben wir ihn nicht mehr. Die Ikonografie, die zeigt ihn im Grunde immer nur als alten Mann und dann verschwindet er. Wir wissen nicht, was dahinter steckt. Kommt jetzt ein Gewitter oder ist das irgendwie, schaut gar nicht so aus, gell? Okay, ich bin gleich durch. Eine Frage noch, was ist mit den Brüdern Jesu? Wir lesen zum Beispiel diese Evangeliumsstelle. Jesus wirkt Wunder in seiner Heimat und sie machen ihm Vorwürfe und reden untereinander. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Es gibt einige Bibelforscher, die sagen, na, ist völlig klar, Maria hat auch noch eine größere Familie gegründet. Die hat halt Geschwister gehabt. In der evangelischen Tradition ist es ganz stark. Da geht man davon aus, dass jungfräuliche Geburt ein Mythos ist. Im Galaterbrief sagt Paulus, von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was machen wir damit, wenn Maria Jungfrau ist? Immerwährende Jungfrau, glauben wir. Also das Alte Testament kennt unter dem Stichwort Brüder immer auch die engeren Verwandten. Und tatsächlich, wenn wir die Schrift genau lesen, da werden Jakobus und Josef als Brüder Jesu bezeichnet. Und dann heißt später, beim Kreuz der Entfernung, in der Entfernung steht Maria von Magdala und eine andere Maria, die Mutter von Jakobus und Josef. Also aus solchen Stellen schließen die Katholiken, dass die Mutter Gottes Jungfrau geblieben ist, aber einen Haufen Verwandte hat. Und es waren alles die Brüder Jesu. Jetzt. Okay. Unsere Kirche bekennt ganz früh, dass die Mutter des Herrn immerwährende Jungfrau ist. Zwischen ihr und Gott spielt sich ein Geheimnis ab, das sich so noch nie zwischen Mensch und Gott abgespielt hat. Und unser letztes Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, hat gesagt, Maria als Mutter der Kirche ist im Grunde, weil sie am Anfang so intensiv dabei war und nicht zu trennen ist von Jesus, ist sie im Grunde die Mutter von jedem Getauften und jeder Getauften. Wir sind aus der Kirche geboren, das heißt im Grunde auch, wir sind aus Maria geboren. Brüder und Schwestern Jesu.